Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Noch 4 Tage, dann stirbt John F. Kennedy zum 55. Mal. Am 22. November um 12.31 Uhr. Da, so hat Hans-Jürgen Bartsch nochmal nachgeprüft, soll Lee Harvey Oswald in Dallas 2 oder mehrere Schüsse auf den so unglaublich beliebten amerikanischen Präsidenten abgegeben haben. Näheres dazu lassen wir lieber weg. Viele Theorien sind im Umlauf, was die wahren Todesumstände angeht. Und ebenso vieles ist nicht erwiesen.
Ich bin ein Berliner.
Er ist ein energisch zupackender Wahlkämpfer.
Neben dem fast regungslos entspannten und lässigen Kennedy wirkt Nixon unruhig, aufgeregt und nicht so kompetent.
Er ist Ehemann und Vater.
Es scheint so, als stünde man im Schlafzimmer der Kennedys, dem intimsten Raum eines jeden Hauses.
Viel mehr Pathos geht kaum.
Vom Attentat gibt es keine Fernsehbilder.
Das Attentat vom November 63 bot dann Anlass, Kennedy obendrein zu einem Märtyrer zu machen.
Happy Birthday to you.
Wir haben ja gestern schon allerhand von Olaf Stieglitz vom Historischen Institut der Universität Köln über den Mythos erfahren, den John F. Kennedy bis heute umgibt und ausmacht. Und Stieglitz hat, wer sich genau erinnert, darin auch Tanja Weber zitiert, eine Expertin für Medienkultur, ebenfalls an der Uni Köln, die darüber publiziert hat. Sie hören wir uns heute an und sie erklärt uns gleich, dass John F. Kennedy der erste Fernsehpräsident überhaupt war. Einer, der wusste, mit dem Fernsehen umzugehen, weil er schon vorher gelernt hatte, wie eine effektive Medien- und Öffentlichkeitsarbeit funktionieren könnte. Ich habe mir im Zuge der Recherche zu diesem Thema natürlich auch das historische Wahlkampfduell zwischen ihm und Richard Nixon angeschaut. Auch ihr könnt das im Netz finden und euch selbst von dem überzeugen, was uns Tanja Weber gleich erklären wird, nämlich wie signifikant unterschiedlich sich die beiden Kandidaten vor den Fernsehkameras verhalten haben. Ihr könnt euch laut Tanja Weber jetzt auch aussuchen, welchen Titel zu ihrem Vortrag ihr lieber hören wollt. Telepräsident Kennedy oder Telepräsent Kennedy?
Kennedy war im Fernsehen ständig präsent. Allein mit der Sendung News Conferences hat er eine Art eigene Show, die durchschnittlich 2-mal wöchentlich live ausgestrahlt wurde. Er nutzte und manipulierte das Fernsehen und die entsprechenden Journalisten für seine Zwecke und wurde so zum ersten Telepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber diese Beziehung war nicht einseitig. Auch das Fernsehen nutzte den Präsidenten für seine Zwecke. Mit der Inszenierung seiner Ermordung als Welttragödie schuf er sich sein eigenes televisuelles Denkmal. Außerdem fand er es während der Berichterstattung über das Attentat zu seiner eigenen Form der televisuellen Katastrophenberichterstattung. Dieses Wechselverhältnis der gegenseitigen Verwertung werde ich im zweiten Teil des Vortrages am Beispiel der Berichterstattung über das Attentat in den USA beleuchten, die ich mit der in Deutschland vergleichen werde. Zunächst geht es aber im ersten Teil um den lebenden Kennedy und seine Form des Wahlkampfes mithilfe des Fernsehens. Um den Wahlkampf im Fernsehen um das Amt des Präsidenten besser einordnen zu können, lohnt sich ein Blick auf frühere prätelevisuelle Wahlkämpfe von JFK. In seiner ersten Wahlkampagne im Jahr 1946 um ein Amt im Kongress setzte John F. Kennedy neben den üblichen Printmedien auf die auf den ersten Blick vielleicht eher ungewöhnliche Kommunikationsform der Tea Party. Diese Art der Zusammenkunft hatte er von seinen Eltern kennengelernt, dem ehemaligen US-Botschafter Joseph P. Kennedy und seiner Frau Rose. Diese Form des persönlichen Treffens machte in dieser Wahlkampagne sehr viel Sinn, weil es sich um ein regional jeweils begrenztes Gebiet handelte. JFK lud zu den Tea Parties Mütter ein, die einen Sohn im Zweiten Weltkrieg verloren hatten. So wie seine Eltern auch. Damit herrschte ein emotionales Band zwischen Gastgebern und Gästen. Diese Tea Parties wurden zu einem Instrument im Wahlkampf, um für die Unterstützung von Frauen, besonders von Frauen in der Community, zu werben. In der nächsten Kampagne 1952 um das Amt des Senators, also begrenzt auf einen Bundesstaat, wurde die Tea Party zum wichtigsten Instrument des Wahlkampfes, in dessen Verlauf geschätzte 75.000 Gäste eingeladen wurden. Die erste öffentliche Aufmerksamkeit hatte John F. Kennedy dadurch erlangt, dass er der zweite Sohn des Magnaten und aufstrebenden Politstars Joseph P. Kennedy war. Die Kennedys verkörperten den amerikanischen Traum der sozialen Mobilität, der Aufstieg einer irisch-katholischen Migrantenfamilie zu immensem Reichtum und Macht. JFK nutzte die Berühmtheit und den Glamour seiner Familie, indem er alle Familienmitglieder intensiv in seinen Wahlkampf einspannte. Es war also nicht nur der charismatische Kandidat, der Scharen von Gästen anzog, sondern auch die Gelegenheit, diese prominente Familie zu sehen. Rose Kennedy, die ein besonderer Anziehungspunkt vor allem für alle Frauen war. Hinter ihr sitzen JFK und seine Schwestern in einer Reihe. Die Exklusivität der Tea-Partys können Sie am geschmackvollen Interieur des Saales und der eleganten Kleidung aller Beteiligten ablesen, sowie an den anwesenden Musikern mit ihren klassischen Instrumenten. Es handelte sich um ein gesellschaftliches Event, an dem alle teilnehmen wollten. In den folgenden Jahren wurde Senator Kennedy in politischen Kontexten häufig mit den Worten vorgestellt, er sei der Mann, who drowned Henry Cabot Lodge in 75.000 cups of tea. Das ist ein Zitat. Aber auch später setzten die Kennedys auf Tea-Partys als politisches Instrument. Jackie Kennedy hat in ihrer Rolle als First Lady die Ehefrauen der neuen Botschafter zum Tee eingeladen. Auch diese Tea-Party findet in einem eleganten Setting und mit festlicher Kleidung statt. Es zeigt die Begabung von Jackie Kennedy für die Inszenierung von gesellschaftlichen Ereignissen. Die Tea-Partys illustrieren, dass JFK, um an sein Ziel zu gelangen, auf eine sehr persönliche Beziehung zu seinen Wählerinnen und Wählern setzte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er bei seiner nächsten Kampagne 1960 um das Präsidentschaftsamt von allen Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, einsetzte, da es ihm die Möglichkeit bot, mit der gesamten Nation in eine intimere und direkte Form der Kommunikation zu treten. Mithilfe des Fernsehens konnte er mit einem einzigen Auftritt Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause besuchen. Kennedy nutzte das Medium Fernsehen, um drei Hindernisse zu überwinden, die seiner Präsidentschaft im Wege stehen könnten. Erstens, um seine nationale Bekanntheit zu erhöhen. Er war ja erst ein Senator, also in seinem Distrikt bekannt. Zweitens, um zu beweisen, dass auch ein Katholik zum Präsidenten gewählt werden kann. Und drittens, um zu zeigen, dass er trotz seiner Jugendlichkeit nicht unerfahren war. In den berühmten vier Fernsehdebatten mit Richard Nixon konnte er zeigen, dass er in nationalen wie internationalen Belangen über das gleiche Wissen wie sein Konkurrent verfügte. Diese Debatten wurden auch im Radio übertragen. Marshall McLuhan behauptete in Understanding Media, dass das auf den Inhalt konzentrierte Radiopublikum Nixon mit seiner tiefen Stimme zum Sieger der Debatte erklärt habe. Während die 70 Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer auf der Grundlage des Bildes Kennedy zum Gewinner erkoren hätten. Diese Behauptung von Marshall McLuhan wird selbst zum Mythos in der Wissenschaft. Dieser Mythos, der bar jeglicher wissenschaftlicher Evidenz ist, führte im Folgenden zu medienwissenschaftlichen Theorien wie McLuhans Unterscheidung in heiße und kalte Medien, bis hin zu Neil Postmans Kernthese in seinem berühmten Buch Amusing Ourselves to Death, in dem er ausführt, dass politische Ideen sich nicht im Fernsehen erläutern ließen, da der Diskurs mit visuellen Mitteln geführt werde. Aber zurück zur live übertragenen Fernsehdebatte mit John F. Kennedy und Richard Nixon. Viele zeitgenössische Politiker äußerten Bedenken bezüglich der Live-Übertragung, da sie einmal Gesagtes nicht mehr korrigieren könnten. Kennedy teilte diese Bedenken nicht. Sein Fokus lag auf der besonderen Eigenschaft von Live-Fernsehen, verschiedene Orte und Momente zu verbinden und in Echtzeit die Mediation zu multiplizieren. Jeder Einzelne am Bildschirm zu Hause weiß, dass er oder sie Teil einer Community ist. Damit wird Fernsehen zum sozialen Medium, das Millionen von Menschen imaginär vereint. Ich zeige Ihnen den Anfang der ersten Debatte.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. According to rules set by the candidates themselves, each man shall make an opening statement of approximately 8 minutes duration and a closing statement of approximately 3 minutes duration. And now for the first opening statement by Senator John F. Kennedy.
In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist.
Kennedy mit seinem gebräunten Teint sieht strahlend und gesund aus. Sein dunkelblauer Anzug bildet einen optimalen Kontrast zum grauen Hintergrund des Studios. Er hat die Beine übereinander geschlagen und schaut entspannt und ruhig in die Kamera. Nixon im grauen Anzug dagegen hebt sich nicht besonders gut vom Hintergrund ab. Er sieht blass aus, sein Gesicht glänzt ein wenig, alles in allem sieht er kränklich aus. Schon bei der Vorstellung der Kandidaten schweift sein Blick hin und her. Er scheint nicht zu wissen, was er mit seinen Armen und Händen machen soll und sucht eine Position dafür. Seine gesamte Körperhaltung wirkt angespannt. Nixon erholte sich gerade von einer Knieoperation. Vielleicht hatte er Schmerzen, er fasst sich auch immer an das Knie. Das televisuelle Bild zeigt gnadenlos seine Angespanntheit und seinen Stress. Neben dem fast regungslos entspannten und lässigen Kennedy wirkt Nixon unruhig, aufgeregt und nicht so kompetent. Zwar beherrschte Nixon in den folgenden Debatten das televisuell sehr viel besser als bei seinem ersten Auftritt, aber der erste Eindruck war gemacht und setzte sich fest. Am 8. November 1960 gewann JFK die Wahl knapp gegen seinen politischen Kontrahenten. Für die damaligen Zeitgenossen markiert diese Form der Fernsehwahlkampagne eine völlig neue Dimension. Kennedy markiert mit seiner medialen Omnipräsenz den Beginn einer neuen Ära im Politgeschäft. Er war der erste Medienkandidat, der täglich über den Fernsehbildschirm zu den Zuschauerinnen und Zuschauern und damit zu den Wählerinnen und Wählern sprach. Er war der Gastgeber einer beinahe täglichen und national übertragenen Tele-Tea-Party, zu der jeder geladen war und der alle am heimischen Bildschirm in Echtzeit teilnehmen konnten. Außerdem führte die konstante Medienpräsenz von Kennedy und seiner Familie zu kontinuierlichen parasozialen Interaktionen und daraus resultierend zu parasozialen Beziehungen mit dem Publikum. Parasoziale Interaktion heißt, dass Rezipientinnen und Rezipienten mit Medienfiguren in eine ähnliche Form der Aktion treten wie in sozialen Situationen mit realen Personen. Ständige parasoziale Interaktionen führen zu parasozialen Beziehungen, wie im sozialen Leben auch. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen die Medienfigur, treffen sich mit ihr vor dem Bildschirm und nehmen teil an ihrem medialen Leben. Die Kennedys betonen die Teilhabe an ihrem Leben mit zahlreichen Fotos, die wie Schnappschüsse aus ihrem Alltag erscheinen, aber auch mit Hilfe des Fernsehens. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden nicht nur täglich mit den Kennedys konfrontiert, sie werden auch zu ihnen nach Hause eingeladen. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen, zeige ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem TV-Special A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy. Dieser Rundgang durch das Weiße Haus wurde am Valentinstag von CBS und NBC gleichzeitig ausgestrahlt und 4 Tage später noch einmal auf ABC gesendet. Die Sendung hatte 80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und wurde in über 50 Länder weltweit verkauft, sogar nach Russland und nach China. Jackie Kennedy macht in dieser Tour das Weiße Haus der breiten Öffentlichkeit zugänglich und zeigt die Restaurierungsarbeiten, die sie mit Hilfe von Spenden umsetzen konnte. Der Rundgang ähnelt einem Schlossbesuch. Während sie Raum für Raum abschreitet und das Interieur zeigt und erklärt, betont sie immer wieder, dass dieses Projekt ohne die Großzügigkeit der Geldgebenden nicht zustande gekommen wäre und nennt bei Sachspenden von historischen Gemälden oder Möbeln auch die Namen der Spenderinnen und Spender. Mrs. Kennedy inszeniert sich als geschichtlich versiert, als Kunstkennerin und als Frau von Geschmack. Aber sie rückt nicht nur sich ins beste Licht, sondern sie lädt auch die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, an ihrem Leben teilzuhaben. Ich zeige Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus dem letzten Drittel der Sendung.
Oh, this is the most brilliant of the rooms that we've seen. I can see why they call it the red room. What is the fabric?
It's silk with a scroll border of gold. It's copied from an American Empire document. Everything in this room is Empire. Because the style of the room is dictated by the mantelpiece, which is Empire. This is one of the only 2 remaining mantels in the White House from 1817, after the fire. All the ones before were burned, and all the others in the house are either 1902 or 48. You see, it has the same Egyptian columns as the pier table we saw in the hall. That was because of Napoleon's Egyptian campaign and his desire to think of himself as a Roman emperor, have very heavy things.
That's this American Empire in furniture, not in politics.
That's right. Then this room has a beautiful carpet.
Which of these pieces have historical associations?
Well, there are quite a few. This is Dolly Madison's sofa. That's Nellie Custis's sofa, George Washington's granddaughter.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer durften zusammen mit der Fernsehkamera erstmalig das obere Stockwerk des Weißen Hauses besuchen, das eigentlich für die Öffentlichkeit nicht mehr, muss ich sagen, zugänglich ist. Jackie Kennedy betont im sogenannten Lincoln Room, dass sie mit ihrer Familie in genau diesen Raum eingezogen sei, als sie im Weißen Haus angekommen sind. Während sie das sagt, zeigt die Kamera Lincolns Bett. Es scheint so, als stünde man im Schlafzimmer der Kennedys, dem intimsten Raum eines jeden Hauses. Aufgrund der ständigen Medienpräsenz und der daraus resultierenden parasozialen Beziehungen brachten viele Rezipientinnen und Rezipienten den Kennedys Gefühle der Vertrautheit und der Nähe entgegen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen von der Nachricht der Ermordung geschockt waren und sich fühlten, als hätten sie ein Familienmitglied verloren. Damit komme ich zu meinem 2. großen Teil der Live-Berichterstattung über das Attentat in den USA. Am Freitag, den 22. November 1963 um 13 Uhr nach Central Standard Time, wurde John F. Kennedy offiziell für tot erklärt. Innerhalb von 30 Minuten wussten 68% der Erwachsenen in der US-Bevölkerung vom Tod des Präsidenten. 96% aller Haushalte schalteten das Fernsehen ein und verfolgten die Berichterstattung. Dann im Durchschnitt für die nächsten 8 Stunden. Über die nächsten 4 Tage verteilt schauten die Zuschauer durchschnittlich 32 Stunden lang Fernsehen. 1/6 davon sogar mehr als 11 Stunden am Tag. Dieses Wochenende mit der Live-Berichterstattung über das Attentat auf JFK und der offiziellen Verkündigung seines Todes am Freitag, der Aufbahrung seines Leichnams im Weißen Haus am Samstag, die Übersiedlung des Sarges in das Kapitol und die Ermordung von Lee Harvey Oswald vor laufender Kamera am Sonntag sowie die Beerdigung am Montag gingen als Black Weekend in die Fernsehgeschichte ein. Das einzige Ereignis mit vergleichbarer Live-Berichterstattung über einen so langen Zeitraum ohne jegliche Werbeunterbrechung, aber mit noch größeren Zuschauerzahlen, stellt 9/11 dar. Die Fernsehübertragung des Black Weekends war etwas grundsätzlich Neues und formte die Erfahrung des Publikums. Bisher war das Radio das Medium der Wahl gewesen, wenn ein unerwartetes Ereignis eintrat und ein Bedürfnis nach aktuellen Informationen bestand. Das Radio hatte bereits einen Modus für die Katastrophenberichterstattung gefunden. Beim Angriff auf Pearl Harbor 1941 zum Beispiel hatten die Network-Radios ständig das laufende Programm unterbrochen, um die Zuhörerinnen und Zuhörer mit aktuellen Informationen zu versorgen. Beim Tod von Präsident Roosevelt im Jahr 1945 stellte das Radio jegliche Werbung ein und sendete ein Spezialprogramm mit der Beerdigung und mit Musik. Die Berichterstattung über das Attentat auf JFK zeigt die Stärken und Schwächen des Fernsehens Anfang der 1960er Jahre. Live-Berichte über geplante Ereignisse, wie zum Beispiel die Nominierung des Präsidenten, waren schon zum Standard geworden, wohingegen ein Modus für ungeplante Events erst noch gefunden werden musste. Kehren wir nochmal zurück zum Ereignis. JFK reiste nach Dallas, weil er von den Dallas Morning News beschuldigt worden war, er würde die Kommunisten unterstützen und das Justice Department nutzen, um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. Kennedy wollte in Dallas die Kluft zwischen den liberalen und konservativen Flügeln der Demokraten überbrücken und beide Seiten wollten, dass er in einer Autokolonne durch die Stadt fährt. Um 11.40 Uhr landete die Air Force One wie geplant auf dem Love Field in Dallas, übrigens nach nur 13 Minuten Flugzeit von der Carswell Air Force Base in Fort Worth. Es war der erste Auftritt von Jackie Kennedy in der Öffentlichkeit nach dem Tod ihres frühgeborenen Sohnes Patrick. John F. Kennedy wollte nicht einfach mit dem Auto vorfahren, weil der Flughafen und der Ausstieg aus dem Flugzeug, wenn das attraktive Präsidentenpaar die Gangway herunterschreitet und von den jubelnden Mengen begrüßt wird, einfach eine perfekte Kulisse für dramatische Bilder abgab, die von den Fernsehkameras dann aufgenommen und national ausgestrahlt wurden. Der weitere Plan sah vor, dass der Präsident durch die Stadt fuhr zu einem Mittagessen im Dallas Trade Mart. Live-Berichterstattung im Jahr 1963 erforderte sorgfältige Planung. Kabel mussten verlegt und Schalten arrangiert werden. Die Fernsehkameras brauchten einige Stunden, um überhaupt warm zu werden. Deshalb hatten CBS und ABC ihre Kameras am Dallas Trade Mart aufgebaut, wo der Präsident zum Mittag essen sollte. Als die Schüsse am Dealey Plaza fielen, war keine Live-Kamera anwesend. Das heißt, vom Attentat gibt es keine Fernsehbilder. Ungefähr 10 Minuten nach den Schüssen in Dallas begannen die Networks zu berichten. Auf CBS zum Beispiel wurde die Soap-Opera As the World Turns unterbrochen. Zu sehen war ein schwarzes Bild mit dem Schriftzug CBS News Bulletin. Zu hören war die Stimme eines Reporters, der die Meldung verliest, sowie Papiergeraschel und Schritte, die auf die Live-Situation hindeuten. Die gesamte dispositive Anordnung entspricht eher dem Radio als dem Fernsehen. Auch das zweite und dritte Bulletin wurde mit Schwarzbild verlesen. Dazwischen lief das Programm weiter, also die Soap Opera, mit Werbung. Das Besondere an der Berichterstattung über Katastrophen ist, dass im Augenblick der Produktion die Rezeption erfolgt und eine sinnstiftende Narration über die Ereignisse in Echtzeit konstruiert werden muss. Genau dies erfolgt im dritten Bulletin, das fast 10 Minuten dauerte und das Attentat historisch einordnete. Eine halbe Stunde nach den Schüssen in Dallas schaltete CBS dann live in den Newsroom zu Walter Cronkite und blieb ab dann für das gesamte Black Weekend ohne Werbeunterbrechung auf Sendung. Ein ähnlicher Zeitablauf lässt sich auch auf NBC beobachten. Ab diesem Zeitpunkt hatte das Fernsehen seine eigene Form der Katastrophenberichterstattung gefunden. Obwohl keine Live-Bilder vom Attentat existierten und obwohl die Sender Schwierigkeiten hatten, mit ihren Reportern vor Ort in Kontakt zu treten, sendeten sie live, ohne Unterbrechung, und bis zum Ende der Katastrophe aus den Studios. Im NBC-Studio saßen drei Moderatoren, Frank McGee, Chet Huntley und Bill Ryan, an einem Tisch vor einer leeren Wand. Sie sprachen miteinander, verlasen Meldungen, die über die Nachrichtenagenturen hereinkamen. Sie hielten hastig entwickelte Fotografien hoch, die jemand hereinbrachte, und sie sprachen mit Bob McNeil, dem Reporter vor Ort, am Telefon, der in regelmäßigen Abständen anrief und dessen Worte das Publikum nicht hören konnte. Deshalb mussten die Telefonate Wort für Wort wiederholt werden. Das ist eine besonders dramatische Szenerie, wenn am Telefon Bob McNeil bekannt gibt, dass der Präsident gestorben ist, weil irgendwann hat das Studio es geschafft, den Ton zu übertragen, und wir hören quasi die Meldung zweimal. Wir hören am Telefon Bob McNeil, der sagt, ich muss hier berichten, und dann hören wir, wie der Moderator im Studio, der noch nicht weiß, dass der Ton hinzugeschaltet worden ist, ich muss hier berichten und so weiter. Wir hören das zweimal und es macht die Sache so ergreifend, so sehr ergreifend. Wie Stephanie Marriott in ihrer Studie zum Live-Television deutlich macht, sind die Operationen des Berichtens, Moderierens und Filmens 1963 noch nicht konventionalisiert, sondern vielmehr sichtbar. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schauten den Journalisten bei der Produktion der Berichterstattung zu, wodurch diese hochgradig metadiskursiv wurde. Anders als bei 9/11 gab es keine Live-Bilder von der Katastrophe, und daher konnte das Fernsehen den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht die Wirklichkeit des Geschehens vermitteln. Das Publikum konnte lediglich Zeuge der Berichterstattung über den Tod werden. Ein weiterer Punkt unterscheidet die Berichterstattung über das Attentat von 9/11, und zwar im Hinblick auf die Augenzeugenschaft. 2001 stand den Sendern innerhalb von 5 Minuten Live-Footage zur Verfügung. Die Live-Bilder wurden von ganz unterschiedlichen Menschen produziert, nämlich von Medienleuten, die mitten in der Katastrophe waren, von Medienleuten, die zu der Katastrophe eilten, und von normalen Menschen, die mit ihren Handys Fotos und Videos machten oder aber live im Sender anriefen und berichteten. Das heißt, die Rollenverteilung ist hier nicht mehr eindeutig geklärt. 1963 dagegen wird die Abwesenheit des Augenzeugenberichts direkt im Anschluss an das Ereignis markiert. CBS hatte keine Augenzeugen. NBC hatte einen eigenen Korrespondenten in der Autokolonne und damit einen Augenzeugen. Ich erwähnte bereits Bob McNeil. Aber er berichtete nur über offizielle Mitteilungen und wurde von den Moderatoren im Studio auch dazu ermuntert. 1963 besteht also eine ganz klare Rollenverteilung der Individuen. Der Reporter vor Ort soll Informationen beschaffen, die auf gesicherten Fakten beruhen. Diese werden dann von den Moderatoren im Studio an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause weitergegeben. Diese bleiben zu Hause an ihren Fernsehgeräten hängen, bis das Ereignis zu Ende ist. Auch im Unterschied zu 9/11 besteht eine klare Rollenverteilung bei den Orten. In Dallas haben sich die Ereignisse zugetragen, im Studio werden sie dann besprochen und zu Hause rezipiert. Wie schon gesagt, blieben die Menschen, nachdem sie das Fernsehen am Freitag eingeschaltet hatten, das gesamte Black Weekend über am Bildschirm. Wie Aniko Brodokosi in ihrer Studie der Zuschauerpost eindrücklich beschreibt, hatten viele Zuschauerinnen und Zuschauer das unheimliche Gefühl, dabei gewesen zu sein. Ein Gefühl, das wir als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von 9/11 am eigenen Leib erfahren haben. Diese Teilhabe war ein fundamental hyperreales Phänomen und stellte eine Erfahrung dar, die bisher kulturell noch nicht gemacht worden war und verarbeitet werden musste. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer taten das, indem sie Briefe schrieben. An den Sender, an die Moderatoren, in den Studios, an die Witwe Jackie Kennedy. In diesen Briefen finden sich so gut wie keine Beschreibungen. Die Berichterstattung sei wie ein Film gewesen. Anders als bei den Ereignissen am 11. September, als die meistgenannte Referenz Hollywood war, betonen die Rezipientinnen und Rezipienten 1963 immer wieder die schreckliche Realität des Geschehens. Und sie sehen nicht nur den Moderatoren beim Fernsehmachen zu, sondern sie schauen sich auch selbst beim Fernsehgucken zu und reflektieren das auch in Formulierungen wie: Man habe das Gefühl gehabt, man sei durch das Fernsehschauen Teil der Geschichte und könne Geschichte beim Geschichtemachen zuschauen. Noch ein weiteres Ereignis in Dallas stellt ein fernsehgeschichtliches Novum dar, und zwar der erste Mord vor laufender Kamera. Die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen aber interessierten sich überhaupt nicht für Lee Harvey Oswald. Nur sehr wenige Briefeschreiber erwähnen ihn überhaupt, und wenn, dann referenzieren sie auf Western und Actionserien, also auf Hollywood. Außerdem finden sich in keinem der Briefe Hinweise auf Verschwörungstheorien. Das alles kommt erst viel später. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konzentrieren sich ganz auf Kennedy und die Realität der Tat. Das Fernsehen hatte den Zuschauern das Gefühl vermittelt, sie würden John F. Kennedy kennen. Das Fernsehen stellte nach seinem Tod auch einen Ort bereit, um ihn zu trauern. 1963 gab es keine Fernbedienungen. Das Publikum verbrachte das Black Weekend in der Regel mit dem Sender und den Moderatoren, die es zu Beginn der Berichterstattung eingeschaltet hatte. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer betonen in ihren Briefen die Anzahl der von dem Bildschirm verbrachten Stunden. Das Fernsehen gab der Nation etwas zu tun, während das Leben stillstand. Es war in der Lage, die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Jede Form des Trauerns, ob alleine, mit Freunden oder mit der Familie, konnte mit dem Fernsehen in Einklang gebracht werden. In Briefen an die Nachrichtenredaktion beschrieben viele Zuschauerinnen und Zuschauer eine emotionale Nähe zu den Moderatoren, mit denen sie das Wochenende verbracht hatten und die sie durch den Blick in die Kamera direkt anzusprechen schienen. Damit stellte das Medium seinen Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch Freunde in der Not bei der Trauerarbeit zur Seite. Doch wie erlebten die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer die Nachricht von der Ermordung von John F. Kennedy? Wäre der 22. November 1963 ein ganz normaler Tag gewesen, hätten die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen En passant, Chansons im Vorübergehen in der ARD und einem Lustspiel Casanova wider Willen im ZDF wählen können. Beide Sender hatten auf leichte Unterhaltung in der Primetime gesetzt. Was dann mit Eintreffen der Nachricht wirklich gesendet wurde, ist schwer zu rekonstruieren. Denn anders als in den USA finden sich weder auf YouTube noch in den Mediatheken Ausschnitte aus dem Abendprogramm. Das ist zunächst einmal der Archivierungspraxis der 1960er Jahre geschuldet. Da die damals neuartigen Matzbänder, Matz steht für Magnetaufzeichnung, da die Matzbänder extrem teuer waren, haben die Fernseharchive in Deutschland damals aus Kostengründen nur eine sehr begrenzte Zahl an Sendungen archiviert. Und dabei wurde der Fokus vornehmlich auf Wiederverwendungsfähigkeit gelegt. Nach dieser Logik ist die Archivierung von Casanova wider Willen wahrscheinlicher als die Archivierung der Meldung vom Attentat. Allerdings haben die Sender den gesetzlichen Auftrag, ein Sendeprotokoll zu erstellen. Im Fall der ARD sieht das so aus. Die Tagesschau berichtet zum ersten Mal in ihrer Ausgabe um 20 Uhr vom Attentat. Danach folgt der Bericht aus Bonn. Das ZDF ist sogar noch ein bisschen schneller und bringt die Nachricht vom Attentat schon um 19.50 Uhr. Das sind nur 8 Minuten, nachdem die Nachrichtenagenturen die Meldungen weitergegeben haben, ca. 20 Minuten nach dem Anschlag in Dallas. Damit ist das Fernsehen genauso schnell wie das Radio, das bisher das Medium für aktuelle Berichterstattung gewesen war. Dies trifft auch für die Nachricht vom Tod zu, die über die Nachrichtenagenturen um 20.24 Uhr kommt. Circa 10 Minuten später wird die Todesnachricht in der ARD verlesen und dann wird 20 Minuten lang ein Dia und Musik gesendet. In den nächsten 15 Minuten wird die Nachricht noch zweimal verlesen, gefolgt von Dia und Musik, bis zu der nächsten Sendung, dem Weltspiegel, um 21.15 Uhr. Die ARD ersetzt also ihr Unterhaltungsprogramm zunächst durch die Einblendung und nutzt die politische bzw. Informationssendung, um weiter zu berichten. Im Weltspiegel informiert Außenkorrespondent Thilo Koch via Telefon aus den USA. Das ist der Zeitpunkt, an dem die ARD ihr Programmschema verlässt. Die Tagesschau folgt um 21.58 Uhr statt um 21:45 Uhr. Danach gibt es immer wieder Pausen. Der Nachruf des Bundestagspräsidenten Dr. Gerstenmaier und ein Sonderbericht der Tagesschau. Sendeschluss ist 22.42 Uhr. Minutengetreu lässt sich also der Abend in der ARD rekonstruieren. Aber wie sah der Abend aus? Das konnte ich noch nicht rekonstruieren. Denn hier kommt eine Besonderheit des deutschen Fernsehens zum Tragen. Da unser öffentlich-rechtliches Fernsehsystem föderalistisch aufgebaut ist, wird das Programm in der ARD von allen Landesrundfunkanstalten gemeinsam bestritten. Das lässt sich für diesen Abend gut am Sendeprotokoll ablesen. Für den Bericht aus Bonn zeichnet der WDR verantwortlich, der NDR sendet die Tagesschau, der SDR den Nachruf und so weiter. Das heißt, wenn das Material überhaupt archiviert worden ist, dann liegt das in den einzelnen Archiven der Rundfunkanstalten. Bisher habe ich es nur bis zum WDR geschafft. Ich kann Ihnen von diesem Abend lediglich ein einziges Bild zeigen. Und zwar aus der Sendung Hier und Heute vom 23.11.1963, also dem Tag danach, über ein Gewerkschaftstreffen vom Freitag, den 22. November. Sie sehen Menschen, die auf tragbare Fernseher starren. Auf dem Bildschirm sehen Sie das Dia mit der Todesmeldung, das im Sendeprotokoll vermerkt ist. Auf einem schwarzen Bild steht in weiß der Schriftzug Präsident Kennedy, darunter ist ein Kreuz. Unklar ist, was in den anderen Archiven der Rundfunkanstalten archiviert wurde. Ich werde da dranbleiben. Aber wir haben ja in der BRD seit dem 1. April 1963 einen neuen zweiten deutschen Sender, der anders als die ARD zentralistisch organisiert ist. Und eine kleine Reise nach Mainz lässt sich ja leicht unternehmen, dachte ich. Einer Studie von Infratest zufolge aus dem Jahr 1963 zur Zuschauerreaktion auf die ARD- und ZDF-Berichterstattung zum Tod des amerikanischen Präsidenten konnte ich entnehmen, dass das ZDF mit der Nachricht vom Attentat um 19.50 Uhr das geplante Programm für diesen Freitag aufgegeben und stattdessen ein ähnliches Programm wie die ARD, bestehend aus Dia, Musik, Ansprachen von deutschen Politikern und Kommentaren von Auslandskorrespondenten gesendet hat. Leider wurde davon nichts archiviert. Es wurde noch nicht einmal ein Sendeprotokoll erstellt, obwohl der gesetzliche Auftrag ja dazu da ist. Wahrscheinlich aufgrund der Hektik des Tages vermutet der Archivar Dr. Veit Scheller. Was wir aus diesen Fundstücken lesen können, ist Folgendes. Das Fernsehen in Deutschland steht 1963 gerade auf der Schwelle, ein aktuelles Medium zu sein. Anders als in den USA hat es aber noch keine eigene televisuelle Form gefunden, sondern sendet Dia mit Musik eher dem Radiodispositiv geschuldet und unterbricht die Radiosituation mit einzelnen kurzen Bildbeiträgen. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland erwarten das 1963 noch nicht. Sie bewerten den Fernsehabend vom 22. November insgesamt als sehr positiv. Ganz anders als die Zuschauerinnen und Zuschauer der BBC, mein kleiner Exkurs, den ich machen möchte, wie Annie Bodrocosi herausarbeitet, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die BBC mit 2000 Protestanrufen, Briefen und Telegrammen bombardierten. Warum das? Die Meldungen von den Schüssen in Dallas traf um 18.42 Uhr über Reuters ein. Um 19.05 Uhr verließ ein junger Nachrichtensprecher in Tonight, einer eher informellen Show über Kunst, Wissenschaft und Aktuelles, die Meldung. Der Präsident sei ernsthaft verletzt und es gebe noch keine offiziellen Meldungen, man werde weiter berichten. Dann klingelt das Telefon auf seinem Tisch. Der Nachrichtensprecher erfährt live die Todesnachricht. Er wird blass und sagt dann: Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Präsident Kennedy tot ist. Dann senkt er den Kopf und sagt nichts mehr. Es erscheint das Logo der BBC, die sich drehende Weltkugel. Dazu wird Chopins Trauermarsch gespielt, unterbrochen von weiteren Meldungen inklusive einem Telefonat mit einem Korrespondenten. Soweit ähnelt die Situation sehr der deutschen Verkündigung. Was hat also die Menschen so aufgebracht? Das war das, was jetzt folgte. Um 19.49 Uhr wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer informiert, dass nun die BBC mit ihrem Programm fortfahre, dass aber Unterbrechungen zu erwarten sind. Und jetzt kommt es. Die BBC strahlte planmäßig die Comedy-Series Here's Harry aus. Das führt zu den Protesten inept, insensitive and indecent, also unangemessen, taktlos und unanständig, bewerten die englischen Zuschauerinnen und Zuschauer den Fernsehabend. Das korrespondiert in positiver Hinsicht mit den deutschen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, für die die Unterbrechung des Programms eine Selbstverständlichkeit darstellte. In der Infratest-Umfrage gaben sie zu diesem Punkt Folgendes an. Es war unbedingt richtig so, dass das Fernsehen sein Programm geändert hat. Oder das Programm konnte ja gar nicht anders gestaltet sein. Ich fand es mehr als billig, dass alles andere ausgeschaltet wurde. Wenn überhaupt Kritik geäußert wurde, dann daran, dass der Bericht aus Bonn und der Weltspiegel sich auch mit anderen tagespolitischen Themen befasst hatten. Und zu diesem Zeitpunkt schalteten dann 5-10% der Zuschauer um auf das ZDF. Im Laufe des Freitagabends steigerte sich das Sehinteresse kontinuierlich bis zur zweiten Tagesschau der ARD auf 60% eingeschaltete Geräte. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren sehr erschüttert von der Meldung. 5% schalteten zwischen ARD und ZDF hin und her, um ein Maximum an Informationen zu erreichen. Das ist zu dieser Zeit ja nicht normal, weil man keine Fernbedienung hat, sondern man muss jedes Mal aufstehen und den Knopf drücken. Um ein Maximum an Informationen zu erreichen, ließen auch viele gleichzeitig noch das Radio laufen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten 1963 noch nicht, dass das Fernsehen sie schnell und umfassend informiert. Bis 1959 hatte es noch nicht einmal Nachrichten im Fernsehen gegeben. Die Tagesschau war eine unterhaltende Bilderschau mit dem Fokus gerade auf Unterhaltung gewesen. Das heißt, die Themen wurden nach ihrem Unterhaltungswert ausgesucht. Die Beiträge mit witzigen Kommentaren versehen und mit Musik unterlegt. Die Tagesschau sollte dezidiert keine Nachrichten senden, sondern bebilderte auf unterhaltsame Art und Weise die Nachrichten der Tagespresse und des Radios. Erst ab 1960 war sie zu der aktuellen Nachrichtensendung geworden, wie wir sie heute kennen, also noch vor relativ kurzer Zeit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich rund ein Viertel der Befragten sehr beeindruckt von der Schnelligkeit und Aktualität der Berichterstattung im Fernsehen zeigten. Am Montag Spätnachmittag zur Satellitenübertragung der Beerdigung waren dann 80% aller Fernsehgeräte eingeschaltet, was für die damalige Zeit die höchste Sehbeteiligung bedeutete. Dass es sich um ein gesellschaftliches Ereignis handelte, an dem man teilhaben sollte, zeigte die Tatsache, dass viele Betriebe ihren Mitarbeitern freigaben, damit sie die Live-Übertragung sehen konnten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schilderten die Übertragung der Trauerfeierlichkeiten als ein besonderes Erlebnis und betonten, dass sie zum ersten Mal unmittelbar dabei sein konnten. Natürlich hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer schon Live-Übertragungen verfolgt, zum Beispiel die Krönung von Queen Elizabeth II. 1953 oder die Fußball-WM 1954 oder auch den Besuch des Präsidenten Kennedy in Berlin im Juni 1963. Aber das waren geplante Ereignisse gewesen. Die Besonderheit im Fall des Attentats an JFK, und das war den Zuschauerinnen und Zuschauern bewusst, lag darin, dass die Menschen an einem ungeplanten Ereignis teilnehmen konnten. Im Falle der Beerdigung war das Ereignis aber planbar genug, um es mit den technischen Mitteln der Zeit umsetzen zu können. 12% der Befragten lobten ausdrücklich die technische Leistung des Fernsehens. Ich komme zum Schluss. In den USA findet das Fernsehen mit dem Tod des Präsidenten zu einer eigenen Form der televisuellen Katastrophenberichterstattung. Der Newsroom wird zum Standard, an dem sich auch die europäischen Fernsehsysteme orientieren. Globales Fernsehen wird meist auf 1991 datiert, mit der Operation Desert Storm und einem geschätzten Publikum von 1 Milliarde Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber die Beerdigung von John F. Kennedy wurde ebenfalls global verbreitet, und zwar nicht nur in Westeuropa, sondern auch in der Sowjetunion, Osteuropa, Nordafrika und Teilen des Mittleren Ostens. Per Satellit übertragen und erreichte damit 1 Millionen Publikum. Da es das eine Fernsehen nicht gibt, sondern immer nur das Fernsehen in der jeweiligen Nation, treten spezifische Merkmale des Fernsehens zu seiner Zeit an seinem Ort in den Vordergrund. Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland schätzten am Fernsehen, dass es sie wider Erwarten schnell informierte und ihnen die Möglichkeit gab, am Attentat auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten und an der Beerdigung teilzunehmen. Aber ihre Teilnahme ist auch von Distanz geprägt. Neben der allgemeinen Erschütterung über das Ereignis lobten doch immerhin 12% die technische Leistung des Fernsehens. Dieses Lob der Technik wird in den Briefen der US-Zuschauerinnen und Zuschauer nicht genannt. Hier wird die Möglichkeit des Trauerns und der Trauerbegleitung in den Vordergrund gerückt. Das Fernsehen hatte den Präsidenten in die heimischen Wohnzimmer gebracht, hatte dafür gesorgt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn kennenlernten und eine parasoziale Beziehung mit ihm einging. Mit der Dauersendung über die Tragödie ohne Werbeunterbrechung, die als Black Weekend in die Fernsehgeschichte eingehen, stellte das Fernsehen der Nation einen Ort und einen Modus des Trauerns bereit, um den Verlust zu verarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Über den Mythos John F. Kennedy, wie dieser systematisch aufgebaut wurde und warum er bis heute anhält, darüber informierte uns die Medienkulturwissenschaftlerin Tanja Weber. Gesprochen hat sie am 28.11.2017 in Köln.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.